Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich uns heute rausgesucht habe für diesen Gottesdienst zum Thema Netze, es steht im Markus-Evangelium im ersten Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 16 bis 20. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort der Berufung der ersten Jünger. Wir wollen dich bitten, dass du es uns jetzt selber ganz neu schenkst für unser Leben, wenn wir in der Predigt auf dieses Wort hören. Herr, wir werden nur das verstehen können für unser Leben, was wir brauchen, wenn du selber uns begegnest in der Predigt durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, dass du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest. Amen. Liebe Gemeinde, neben vielen schlechten Angewohnheiten, die mir zu eigen sind, habe ich eine gute Angewohnheit. Die gute Angewohnheit besteht darin, dass ich jeden Tag damit abschließe, dass wenn ich im Bett liege, dass ich als letztes nochmal ein gutes Wort Gottes lese. Sei es eine Perikope aus der Bibel, sei es ein gutes Andachtsbuch eines gläubigen Bruders oder manchmal auch einen guten Kommentar zur Bibel. Vor einiger Zeit war es wieder mal soweit. Ich hatte ein Andachtsbuch ausgelesen, ich war zum Ende gekommen und dann habe ich mit einem neuen Buch begonnen, und zwar mit einem sehr guten Kommentar, ein alter Kommentar zum Markus-Evangelium von einem Bruder Rinecker, der schon lange in der Ewigkeit ist, und habe dieses Buch gelesen, allerdings oder begonnen, so ein bisschen in so einer Überheblichkeit, die mir auch zu eigen ist. Das ist so eine meiner schlechten Angewohnheiten, nicht? Weil das Markus-Evangelium ist mir doch sehr bekannt und gerade der Beginn, den hatte ich schon so häufig übersetzt, auch aus dem Griechischen halt heraus. Naja, dann habe ich es gelesen und kam dann so sehr schnell auch zu dieser Stelle hier, Markus 1, 16 bis 20, die Berufung der Jünger. Sie kennen auch alle diese Geschichte, denke ich, und die überliest man ja so schnell. Aber da lag ich abends in meinem Bett und habe es gelesen. Und wie ich diese fünf Verse lese, da hat es richtig reingeschlagen. Richtig reingeschlagen. Und zwar habe ich da etwas entdeckt, was mir in meiner Begrenztheit bis dahin nicht aufgefallen war. Nämlich in dieser Geschichte dieses Motiv des Netzes. Und der Ausleger hat da auch in ganz feiner Weise darauf hingewiesen, wie wichtig in dieser Stelle das Netz ist. Man überliest das ja schnell, man ist ja schnell nur bei den Personen verhaftet, nicht? Und bei Jesus halt, nicht? Und ist in diesem Geschehen, das zwischenmenschlich passiert. Aber dieses vermeintlich so unwichtige Gerät, was da immer wieder eine Rolle spielt, das Netz, das hatte ich ganz übersehen. Und jetzt sprach diese Geschichte mit diesem Motiv des Netzes ganz neu zu mir. Und deshalb ist auch heute dieser Gottesdienst von diesem Motiv besetzt. Und deshalb hören wir auch heute diese Predigt über eben die Netze der Jünger Jesu. Denn das war etwas, was mich ganz persönlich getroffen hat, wo ich nicht nur festgestellt habe in der Predigt, naja, das ist so eine exegetische Feinheit, toll, dass du das auch noch gefunden hast, diesen kleinen Schatz, sondern ich habe richtig gemerkt, wie der Herr mich neu gerufen hat, mich neu gerüttelt hat durch dieses Wort. Und ich wünsche mir, und dafür habe ich gebetet, dass der Herr Ähnliches an dir und an eurem Leben tut. Ich habe die Predigt überschrieben, die Netze der Jünger Jesu, eine Predigt über das Symbol des Netzes. Drei Punkte. Erstens, Jünger Jesu werfen die Netze aus. Zweitens, Jünger Jesu verlassen die Netze. Und drittens, Jünger Jesu flicken die Netze. Das erste, Jünger Jesu werfen die Netze aus. Ein ganz starkes Symbol hier. Und das macht Jesus ja auch, er gebraucht es richtig. Er sagt, weg hier von euren Netzen, jetzt mache ich euch zu Menschenfischern. Bisher habt ihr Fisch gefangen, aber jetzt werdet ihr Menschenfischer. Und das ist ihre Aufgabe forthin von diesem Johannes, von diesem Jakobus, von diesem Petrus, von diesem Andreas, dass sie hingehen und mit dem Worte Gottes die Menschen fangen. Jetzt nicht fangen, wie uns so ein Versicherungsvertreter fängt, nicht, der uns dann so einen Vertrag aufschwätzt, sondern dass sie das Wort bringen zu den Menschen und dass es Menschen erreicht, auf dass sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Das ist die primäre Aufgabe eines jeden Jünger Jesu. Jeder, der wiedergeboren ist, hat die Pflicht, Menschenfischer zu sein. Dieses Wort gilt nicht nur diesen vier Jüngern, die ganz speziellen, die hier berufen sind, denen auch. Dieses Wort gilt nicht nur Pastor Latzel oder Pastor Jesu Padam, sondern das gilt einem jeden Einzelnen von euch, die ihr hier seid und die ihr jetzt zuhört, dass ihr Menschenfischer seid, vor allen anderen Dingen. Das ist eure Aufgabe. Ihr sollt Menschenfischer sein. Ihr sollt eure Netze auswerfen in eurem Umfeld und dafür Sorge tragen, dass Menschen, bildlich jetzt gesprochen, gefangen werden von und für Jesus Christus. Das ist die Aufgabe von Gemeinde, das ist die Aufgabe von Kirche. Alles andere verblasst dagegen. Wir sind nicht primär Kulturträger, zu denen wir immer wieder gemacht werden, mit unseren tollen Gebäuden, die wir haben, und mit unserer christlich-abendländischen Kultur, die wir geprägt haben. Wir sind auch nicht primär Weltverbesserer, die dafür da sind und den Gewerkschaften und den Arbeitgebern erzählen, wie bessere und noch menschlichere Verträge gemacht werden oder die irgendwelche Kriegsparteien beraten, wie sie dann irgendwelche Waffen begraben können. Wir sind letztlich auch nicht irgendwelche notwendigen gesellschaftlichen relevanten Kräfte, die ein Staat, ein Land oder eine Stadt unabdingbar bräuchte, ohne die das Sozialwesen nicht funktionieren würde. Das dürfen wir alles sein, um das nicht kleinzureden. Aber das ist nicht unsere primäre Aufgabe als Gemeinde und Kirche. Als erstes sind wir eine Vereinigung von Menschenfischern. Und wenn wir diese primäre Aufgabe nicht mehr wahrnehmen, dann haben wir unsere Aufgabe verfehlt. Alles, was wir daneben noch machen, und wenn wir uns darauf dann begrenzen, das wird uns letztlich immer nur ein Ungenügen bei dem bringen, der uns in die Aufgabe gesetzt hat. Ich war vor einiger Zeit mit einigen Theologen zusammen, das waren jetzt noch nicht mal irgendwelche liberalen Leute, aber das waren Leute, die eben meinten so, ja, das Evangelium, ja, das kann man ja auch darauf beschränken, dass man eben die Liebe übt. Letzte Woche hat Pastor Rüß hier klare Worte dazu gesagt, nicht? Wenn Evangelium verkürzt wird, nur noch auf Liebe in der Welt üben. Und da hat sich ein Verkündiger zu einer Bemerkung verstiegen, hat gesagt, eine Gemeinde ist dann Gemeinde Jesu, wenn sie bei ihrem Kirchcafé fair gehandelten Kaffee ausschenkt. Das war so das Kennzeichen für Gemeinde Jesu. Also dann hat man es verstanden, wenn man sich dafür einsetzt. Also da ist nichts gegen zu sagen, wenn man fair gehandelten Kaffee hat. Den dürft ihr weiter auch machen, das ist gar keine Frage. Aber das kann es doch nicht sein. Das ist sonst nicht unsere Aufgabe, Weltverbesserer zu sein. Unsere Aufgabe ist, Menschenfischer zu sein. Und das ist auch diese Aufgabe dieses Gebäudes, dieser Gemeinde St. Martini. Und nicht erst, seit ich hier auf der Kanzel stehe. Gott sei Dank schon viel früher, bei einem Pastor Motschmann, bei einem Pastor Huntemann, bei all den guten Pastoren, die wir gehabt haben. Und in unserer Gemeindeordnung steht es, Gott sei Dank, ich sage es bewusst so, Gott sei Dank ganz deutlich drin halt. Da steht, die St. Martini-Gemeinde sieht ihre vornehmste Aufgabe in der Verkündigung des Wortes Gottes an alle Getauften und Konfirmierten. Und dann kommt es, sie hat darüber hinaus unablässig nach Wegen zu suchen, auch die Menschen, die nicht am kirchlichen Leben teilnehmen, mit der Botschaft Jesu Christi zu erreichen. Punkt, das ist auf ein Wort gebracht, das heißt nichts anderes. Wir haben unsere vornehmste Aufgabe da drin, Menschenfischer zu sein. Und die, die noch nicht hier sind oder die noch nicht am Wort Gottes teilnehmen, ist ja nicht wichtig, dass alle zu Martini können, die können ja auch in andere gläubige Gemeinden geben, aber dass wir dafür Sorge tragen, dass Menschen, die hier in Bremen nicht beim Herrn Jesus Christus sind, die ihr Leben nicht nach der Schrift ausrichten, dass die auf den Weg gebracht werden. Wir sind, wie es so schön heißt in 2. Korinther 5, wir sind Botschafter an Jesu Christi Stadt. Und das ist das Gebäude hier, so verstehe ich das, das ist eine Botschaft. Das ist eine Botschaft hier in Bremen. wir gehören nicht zu Bremen. Wir sind letztlich kein Teil von Bremen. Natürlich sind wir Teil des Stadtbildes, nicht? Aber die Wirklichkeit ist, dass wir hier exterritoriales Gelände sind. Wir sind Botschaft und nicht, wir haben nicht nur einen Botschafter, wie es in einer normalen Botschaft gibt, wenn in Russland die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland ist. Wir sind allesamt, wie wir hier sind, Botschafter. Und wir haben allesamt den Auftrag, unsere Netze auszuwerfen und Menschenfischer zu sein. Das Interessante hier in diesem Gleichnis ist, dass die Netze, die hier beschrieben werden, auf ganz unterschiedliche Weise benannt werden. Hier und eben in der Geschichte aus Matthäus 13 gibt es insgesamt drei unterschiedliche Begriffe für die Netze. Da gibt es einmal im Griechischen das Wort Amphiblestron für Netz. Also das sind so die kleinen Netze. Die Netze, das war so ein 4 Meter im Durchmesser großes Wurfnetz. Das konnte ein einzelner Mann oder eine einzelne Frau vom Ufer aus ins Meer werfen, halt, oder in den Galiläischen See. Also ein Netz, um mit alleine eben zu fischen. Amphiblestron. Dann gab es ein anderes Netz, davon ist auch hier in einem Gleichnis die Rede, das Dyptychon. Das war ein größeres Netz, das war keine 4 Meter groß, das war 15 Meter groß, hatte so unterschiedliche Maschenstärken, die waren vorne ganz offen, hinten verjüngten die sich. Das war ein Netz, was mehrere Männer bedienen mussten und wozu man ein Boot brauchte, da musste man raus aufs Wasser fahren. Und dann gab es, davon war in Matthäus 13 eben die Rede halt, dann gab es die sogenannten Sagene, das ist ein Wort für ein Netz, das 250 Meter lang war. Das war so, da braucht man nicht nur ein Boot, sondern mehrere Boote. Das ist zum Beispiel auch das Netz aus Lukas 5 von der Berufung des Petrus, wo da die Rede ist, wo da mehrere Boote so ein Netz gespannt haben, wo viele Männer dann ein Riesennetz an Land ziehen konnten. Also und immer wieder in den Gleichnissen wird gesagt, im Zusammenhang eben mit dem Menschenfischer sein, werft die Netze aus, nicht? Das müsst ihr so tun, also bildlich gesprochen von Jesus. Und wenn man dann sieht, dass da ganz unterschiedliche Arten von Netze erwähnt sind, dann nicht deshalb, weil uns Jesus oder die Bibel hier einen Fischereivortrag halten will, sondern das macht etwas deutlich. Ganz gleich, ob ich alleine bin und nur alleine mein Netz auswerfen kann, wie bei diesem Amphiblestron. Oder ob wir nur ein paar sind und ein kleines Bötchen haben. Oder ob wir eine große Gemeinschaft sind mit mehreren Booten und wir können riesige Netze auswerfen. Egal wie, unsere Aufgabe ist zu fischen und zu fischen. Und bei jeder Gelegenheit. Und das wollen wir tun. Als Gemeinde, als Ganzes. Wir wollen immer wieder neue Evangelisation tun. Vorgewesenen Bruder Jesu Padam, der ja auch in diesem Jahr hier war und der uns evangelistische Vorträge gehalten hat, um Menschen von Jesus zu erreichen. Ich bin froh darum, dass wir das im Kleinen tun, in der Bibelstunde oder dass wir das tun in den Gottesdiensten. Aber ich bin besonders froh darum, dass ihr alle mit dabei seid und dass ihr auch eure Netze ganz alleine auswerft. Denn ohne das geht's nicht. Dass ihr hingeht und eure Netze in eurem Umfeld rauswerft. Denn ihr alle kennt Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören. Und die sollt ihr als Menschenfischer fürs Reich Gottes gewinnen. Ihr sollt euer Netz auswerfen. Ich habe diese Geschichte ganz neu gehört. Natürlich weiß ich das, dass ich Menschenfischer bin. Ich bin ja Pastor und in Anführungszeichen Gott sei Dank auch einer, der den Geist Gottes hat und der wiedergeboren ist. Aber ich brauche das immer wieder, weil das so ein Hintergrund bei mir tritt, nicht? Da sind so viele andere Dinge, die du im Pastorenamt auch machen kannst. Und häufig sind es dann andere Sachen, die das überlagern halt nicht. Da musst du auch eine Gemeinde leiten halt mit all dem, was so ein Kirchenvorstand und der normale Betrieb und alles, was mit sich bringt nicht. Und schnell vergessen wir unsere Hauptaufgabe. Vergesse ich meine Hauptaufgabe, Menschenfischer zu sein. Das ist das Primäre. Menschen direkt auf Jesus anzusprechen. Bei jeder Gelegenheit, wo immer es passt oder wo es vielleicht auch nicht passt, das ist vollkommen egal. Ich habe als Pastor die Aufgabe, als Christ die Aufgabe, zur Zeit wie zu Unzeit das Wort auszurichten. Und ich frage auch heute nochmal von der Kanzel runter. Ist heute irgendjemand unter uns, der noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat? Der nicht den Heiligen Geist hat? Der nicht definitiv weiß, was mit ihm passiert, wenn er eines Tages stirbt? Wenn so jemand heute unter uns ist, den möchte ich bitten im Namen Jesu Christi, komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir, sprich mich an. Und wenn du sagst, ich will nicht zu diesem Typen hingehen, zu dem Latzel, dann geh zu einem anderen wiedergeborenen Christ oder zu einer wiedergeborenen Christin. Mach dich auf den Weg. Jesus geht dir nach und er möchte dich haben. Er möchte dich positiv fangen, aber nicht anfangen, dass du gefangen genommen bist, sondern dass du Freiheit hast, dass du ewiges Leben hast. Deshalb noch einmal die Frage, seid ihr alle beim Herrn? Seid ihr alle wirklich wiedergeboren? Und wenn einer nur da ist, dann setz dich in Bewegung. Was Menschenfischer heißt, das ist mir immer wieder ein Vorbild, ein Mann, Ich habe schon häufiger darüber gesprochen, aber ich bin so beeindruckt von dieser Geschichte, dass ich die immer wieder mir positiv auch selber sagen muss, weil die mich so motiviert, was es heißt, wirklich Menschenfischer zu Jesus zu sein. Bei jeder Gelegenheit das Netz auszuwerfen, das hat ein Mann namens John Harper deutlich gemacht. John Harper, der ist 1872 geboren worden in Schottland. Der war mit 18 schon ein vollmächtiger Prediger, hat erst in Schottland gepredigt, dann haben sie ihn nach London geholt halt, nicht? Und sein Ruf ging dann über London hinaus, da kamen jeden Sonntag tausende Menschen zu ihm. Dann haben sie ihn nach Chicago geholt, da hat er 3 Monate evangelisiert in Chicago, da ist wieder zurückgefahren, dann wieder gerufen, du musst wiederkommen, du hast so viel Gutes getan, du musst wiederkommen halt. Und dann hat er beschlossen, wiederzukommen. Allerdings, er hatte eine kleine Tochter, die musste jetzt mitnehmen. Seine Frau war mittlerweile verstorben. Und er ist zusammen mit seiner kleinen Tochter, die unter 10 Jahre war alt, die Tochter hieß Nana, dann rübergefahren wieder zu einem großen Missionseinsatz nach Chicago. Und wie sie rüberfahren, sind sie auf einem ganz tollen Boot, das war 1912, dem tollsten Boot der damaligen Zeit, der Titanic. Und diese Titanic ist untergegangen, das wissen wir alle. Und dieser John Harper, der kam nicht in eins der Rettungsboote, sondern er ist dann im Wasser gewesen, im eiskalten Wasser. Seine Tochter, die keine Mutter hatte, irgendwo in einem der Rettungsboote, nicht wissend, was passiert, schwimmt dieser John Harper allein im eiskalten Wasser. Und wisst ihr, was er da gemacht hat? Da hat er nicht versucht, irgendwie einen Rettungsring zu kriegen oder irgendwie eine Planke zu erreichen. Da ist er von Ertrinkendem zu Ertrinken geschwommen und hat diese Männer und Frauen gefragt im Wasser, habt ihr eure Sache mit Jesus klar? Wisst ihr, wo es hingeht, wenn in wenigen Minuten die Zeit zu Ende ist? Und ist er zu einem hingeschwommen, der hat ihm gesagt, spinnst du, hau ab, ich will davon gar nichts wissen. Ist er weggeschwommen, ist nach 2 Minuten wiedergekommen, hat gefragt, hast du die Sache mit Jesus klar? Und dann ist John Harper abgetrieben und ist ertrunken. Dieser Mann, den er 2-mal gefragt hat, der hat dann im Wasser angefangen zu beten, ist gerettet worden und hat Wochen später sein Leben Jesus übergeben. Und deshalb haben wir Kenntnis von diesem Bericht. Und das heißt es wirklich für mich, Menschenfischer zu sein. Zu sagen, du wirst bald selber sterben, du bist im eiskalten Wasser, dein einziges Kind, du weißt nicht, was daraus wird. Aber der Mann war getrieben von Jesus Christus. Und er hat dafür gesorgt, selbst im Sterben, dass da jemand anderes, der auch noch da war, der nicht bei Jesus war, zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden hat. Das heißt, Menschenfischer sein, das wirklich umzusetzen, was Jesus uns geheißen hat. Nicht nur Andreas, Petrus, Johannes und Jakobus, nicht nur John Harper, nicht nur Olaf Latzel, nicht nur Jesu Padam, nicht nur Bernd Bierbaum, nein, uns alle. Jünger Jesu, wenn wir zum Herrn gehören, die gehen hin und werfen ihre Netze aus. Und ich möchte dir Mut machen, neu hinzugehen. Und wenn du schon 5-mal hingegangen bist, das ist ja beim Fischen so, man hat immer wieder die Angel reingehauen, immer wieder das Netz ausgeworfen, nichts drin, aber irgendwann hat man was gefangen. Geh neu hin, sprich Menschen neu auf Jesus an, wirf dein Netz aus. Ein zweites, wo dieses Netz als Symbol spricht, Jünger Jesu verlassen die Netze. Eben war es eben dieses Symbol für dieses symbolische Fangen. Hier ist das Netz als Symbol für die Grundlage unseres Lebensunterhaltes. Hier werden 4 Fischer berufen. Und die Grundlage des Lebensunterhalts für den Fischer, ganz klar, das ist natürlich das Netz. So wie ein Hirte Schafe braucht, Bauer das Ackerland, so braucht ein Fischer für sein Handwerk das Netz. Und jetzt werden sie weggerufen von dem, was ihnen Sicherheit fürs Leben gibt. Das, was ihnen die berufliche Existenz geschenkt hat, das lassen sie hinter sich. Sie gehen in eine unsichere Zukunft, vermeintlich, weil der Herr sie gerufen hat. Und das, was ihnen in dieser Welt Sicherheit gegeben hat, wovon sie sich und ihre Familien ernähren konnten, das lassen sie zurück. Vermutlich sogar sehr gut zu ernähren, denn das lesen wir hier, dass ja Johannes und Jakobus ihren Vater mit den Tagelöhnern verlassen, also die scheinen da schon ein größeres Gewerbe gehabt zu haben. Das war nicht so ein ganz kleiner Betrieb, den die hatten. Aber da ist der Ruf Jesu und da lassen sie alles zurück, um ihrer Berufung, ihrer wirklichen Berufung nachzuleben. Wenn die Jünger Jesu bei ihren irdischen Netzen geblieben wären, so nach dem Motto überlegt hätten, tja, dieser Jesus ist schon ein toller Kerl, ich habe schon gespürt, wie der mich gerufen hat, das hat schon gebrannt in meinem Herzen, aber so ein Dasein als Nachfolger eines Wanderpredigers, ohne Geld, Mensch, wie gut ist es doch hier, wir haben gerade ein neues Boot angeschafft und der See Genezareth, der ist so voller Fische und es werden immer mehr Leute hier bei uns in Kapernaum und Umgebung halt, unser Geschäft blüht. Ist doch eigentlich besser, hier zu bleiben. wenn sie so gedacht hätten und so entschieden hätten, dass sie sich gegen den Ruf Jesu entschieden hätten, für ihre irdischen Netze, sie hätten niemals, niemals die Kraft des Herrn Jesu Christi kennengelernt. Sie hätten niemals in ihrer Berufung gelebt. Und es ist leider so, dass viele Menschen zwar den Ruf hören, aber sich gefangen nehmen lassen von den irdischen Netzen, in denen sie drinstecken. Ihre Sorgen, ihre Freuden, ihre Reichtümer, die bilden so ein Netz, was die Füße umschlingt. Und wenn sie dann den Ruf Jesu hören, sind sie nicht mehr in der Lage, dem Herrn nachzufolgen. Wir lesen davon in der Bibel, von solchen Menschen, der reiche Jüngling, ihr kennt alle die Geschichte, nicht? Der da alles richtig macht, nicht? Die Gesetze alle hält und der auch großes Interesse an Jesu hat. Aber als es an sein Reichtum geht, nicht an sein Netz, was ihm Sicherheit gibt, nicht? Gib alles, was du hast, den Armen und folge mir nach. Nada, das geht nicht. Also der ist nicht bereit, sein Netz zu verlassen. Aber das macht wahre Jünger Jesu aus, dass sie wissen, wir haben da einen Herrn und Gott und der ist für uns das ultimative Netz. Er ist derjenige, der mir Schutz, Hilfe und Beistand gibt. Nicht mein Geld, nicht meine Gesundheit, nicht meine Familie, nicht meine tolle Berufsausbildung, nicht mein Intellekt. Das ist alles schön und gut. Aber das kann mir keine Hilfe geben. Das hält mich nicht, wenn ich falle. Diese Netze halten alle nicht. Es gibt nur einen, der hält. Das sind die Hände unseres Heilandes, Herrn Jesus Christus. Das ist das Netz, was uns hält. Und deshalb, wer das erkannt hat, ist als Jünger Jesu immer wieder auch bereit und willens, das Netz zu verlassen. Sie wissen, dass ich Jäger bin und ich darf immer wieder in der Natur Dinge beobachten, die ganz toll und faszinierend sind. Unter anderem ist es ganz toll und faszinierend zu beobachten, wenn so Greifvögel flügge werden. Und ich habe mal in so einem Bussardhorst gesessen, da ist ein Bussard halt flügge geworden, der hatte noch nicht geflogen. Und das Elternpaar hat man richtig gesehen, das hat das Jungtier animiert zu fliegen. Aber der Bussard saß da auf seinem Ast und hat sich festgekrallt. Der wollte nicht runter vom Baum, nicht? Der wollte nicht runter, nicht? Das war ihm fremd, nicht? Das war, was er nicht kannte. So den Horst und die paar Meter um den Horst herum, das kannte er. Aber da wollte er nicht raus, nicht aus dem Netz, nicht? Und irgendwann war das aber so stark, dann hat er die Krallen gelöst. Und ist los, hat sich einfach fallen lassen, die Schwingen ausgebreitet und ist er geflogen. Wow, ich kann mir richtig vorstellen, was dieser Vogel in dem Moment gefühlt hat, nicht? Da ist er seiner Bestimmung nachgekommen, nicht? Der konnte fliegen, da war alles da, der brauchte gar keine Angst zu haben, das wissen wir über so einen Vogel, nicht? Aber der musste sich überwinden. Und genauso ist es für uns in der Nachfolge. Wir sind ganz häufig so, nicht, dass wir krallen an diese irdischen Äste. Und wir hören ganz deutlich, was der Herr uns sagt für unser Leben. Aber wir sind nicht bereit, unsere Krallen zu lösen. Mal so ein bisschen, aber dann klammern wir direkt fest. Dann sind so die Ängste, nicht? Was kann denn passieren, wenn das ist? Und wenn ich dieses tue, nicht? Also, und dann sind wir nicht bereit. Und dann bleiben wir auf unseren Ästen sitzen, anstatt unserer Berufung gemäß zu folgen halt, nicht? Und dazu möchte ich euch Mut machen. Wenn ihr eine klare Weisung vom Herrn habt, wie jetzt hier die vier Jünger, wenn ihr klar etwas für euer Leben vom Herrn Jesus Christus hört, sei es, dass der Herr euch sagt, folge mir nach, werde hauptamtlicher Mitarbeiter in meinem Reich. Oder wenn der Herr dir sagt, geh hin zu deinem Nächsten und bitte ihn um Versöhnung. Egal, was ihr hört, habt keine Angst. Dann einfach lasst euch fallen, geht hinterher, euch kann nichts passieren. Der Herr ist da. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen um das, was morgen ist. In der Bergpredigt sagt Jesus Christus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, seiner Gerechtigkeit. Alles andere, was ihr braucht, fällt euch dann zu. Der Herr versorgt uns mit allem. Nicht, das ist ganz, ganz große Sünde, wenn wir denken, naja, wir hören zwar den Auftrag Gottes, aber der Herr hat nicht so richtig verstanden, wie ich doch mein Leben versorgen muss. Und ich kann den Auftrag nicht ganz wahrnehmen, weil das und das spricht ihm bei mir entgegen. Der Herr überblickt das Weltganze, wir nicht. Und egal, was ihr hört für euer Leben, welchen Auftrag der Herr euch gibt, Mensch, seid nicht wie dieser junge Bussard, der festkrallt, sondern seid wie er, als er loslässt. Nicht? Lasst einfach euch fliegen, dass er wirklich eurer Berufung entsprechend lebt. Das tun wirkliche Jünger Jesu. Sie verlassen auch ihre irdischen Netze. Mit allem, was dazugehört. Und das nicht nur hier in der Geschichte, immer wieder bei den Berufungsgeschichten ist es bei Jesus so, nicht? Dass dann diese Konflikte entstehen, dass Menschen festhalten wollen. Das ist genau der Moment. Wollen sie loslassen oder wollen sie festhalten? Nicht? Jesus beruft mal welche und sagt, oder jemanden sagt, bitte folge mir nach. Er sagt, ich komme, aber ich will zuvor meinen Vater beerdigen, nicht? Und da sagt Jesus ganz klar, lass die Toten beerdigen. Du aber folge mir nach. wenn der Ruf Jesu an uns erschallt, egal was es ist, dann lasst los, lasst eure Netze los und folgt dem, was der Herr euch gesagt hat. Ein drittes, was diese Geschichte mir sagt und wo ich denke, dass das ganz wichtig ist, ist, dass Jesu Jünger die Netze flicken. Das ist ja so eine Randbemerkung. Und das ist ja das Tolle, in der Bibel gibt es keine Randbemerkung. Jedes Jota, nicht, so sagt die Schrift, steht da mit Recht und Berechtigung. Und alles in der Bibel hat etwas zu sagen. Jetzt steht hier, dass die Jünger die Netze flicken. Ja, was bedeutet das denn? Da habe ich drüber nachgedacht und es ist mir dann relativ auch schnell deutlich geworden, dass das so eine Grundeigenschaft für Jünger Jesu ist. Jünger Jesu sind Leute, die bereit sind, Netze zu flicken. Die Löcher im Netz zuzumachen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man mit den damaligen Materialien halt gefischt hat, richtig die beansprucht hat, wenn die im Wasser waren, wieder trockneten, über die Steine rieben, die gingen schnell kaputt, dann waren die Fische, die bissen vielleicht auch noch dran, die waren stark beansprucht. Und bevor man fischen gehen konnte, mussten die Netze geflickt werden. Das war eine Kernerarbeit. Das ist ein altes Wort, das gebrauchen viele nicht mehr, Kernerarbeit. Im Deutschen, das kommt daher von den Karren ziehen. Kerner, den Karren ziehen. Das ist die Arbeit, die eigentlich mühselig ist, wo keiner Spaß dran hat. Die Netze flicken ist eine Kernarbeit. Wenn das Netz schön fertig ist, wenn man das ins Wasser geschmissen hat und dann den Fang reinholt, das ist was Tolles. Da macht der Fischereiberuf Spaß, nicht? Das kennen wir ja von allen Dingen her, nicht? Also Kochen ist eine tolle Geschichte, wenn man in der Küche steht, nicht? Und man hat das Mahl präsentiert, alle sind fröhlich und freuen sich, nicht? Aber hinterher dann so ein Berg Geschirr steht halt, nicht? Das ist dann die Kernarbeit, nicht? Aber Jesu Jünger sind Leute, die die Kernarbeit machen. Das sind Leute, die bereit sind, das Netz zu flicken. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich habe das eben gesagt, es gab unterschiedliche Netze. So ein Netz von 250 Meter Länge und 5 Meter Breite, das zu flicken, da sitzt du nicht eine halbe Stunde dran. Da bist du Tage dran. Da immer zu sitzen und mit der Nadel und zu machen und zu stechen. Also das ist richtige, eintönige Kernerarbeit. Aber das tun die Jünger Jesu und flicken die Netze. Aber das ist die Voraussetzung, ein geflicktes Netz, das in Ordnung ist, für den Fischfang, das ist ja klar. Wenn die dann altes, kaputtes Netz reinschmeißen, das zwar oben noch ein dickes Seil hat, aber unten sind die ganzen Maschen kaputt, da fängt man keinen einzigen Fisch, egal wie voll der See gewesen ist. Das Netz muss geflickt sein. Die Voraussetzung für gelingenden Fischfang ist, dass das Netz geflickt ist. Und die Voraussetzung für gelingenden Menschenfischfang ist ebenfalls, dass das Netz geflickt ist. Hä? Was denn für ein Netz? Das Gebetsnetz, die gefalteten Hände, das ist das, was es braucht, wenn wir Menschenfischfang machen. Im normalen Fischfang braucht es ein Netz, damit die Fische an Land kommen. Und beim Menschenfischfang, da müssen andere da sein, die müssen die Hände falten und die Kernerarbeit des Reiches Gottes tun, nämlich beten. Das ist eine ganz tolle Geschichte, wenn man so, ich sag mal, so eine Funktion wie ich haben darf und die vorderste Spitze ist. Man steht auf der Kanzel, man darf Evangelisationsveranstaltungen machen und da kommen auch Menschen zum Glauben. Das ist so, wie wenn man den Moment hat, wenn man das Netz reinzieht, nicht? Das ist toll und da zappelt was drin. Aber die Vorarbeit und die Nacharbeit, die müssen wir alle zusammen tun, indem wir die Kernarbeit des Reiches Gottes tun, die Hände falten und beten. Und das ist das, was der Herr Jesus den Jüngern, dem Petrus, dem Johannes, dem Andreas und den anderen auch alle immer wieder beigebracht hat. Faltet die Hände und betet. Ob das nun bei den Krankenheilungen ist, dann können sie jemanden nicht heilen. Die sagen, warum können wir das denn nicht tun? Nicht? Dann sagt er, das geht nur über Beten und Fasten. Oder im Garten Gethsemane, da bringt das ihnen ganz zum Schluss nochmal bei. Wachet und betet, wachet und betet. Und wenn wir die Bibel lesen, immer und immer und immer wieder, die Aufforderung zum Gebet. Kolosser 4, seid beharrlich im Gebet. Epheser 6, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. Römer 12, seid beharrlich im Gebet. Oder die ganzen Geschichten, Apostelgeschichte 12, wie der Apostel Petrus im Gefängnis ist, nicht, und vom Engel befreit wird. Ja, warum wird er vom Engel befreit? Weil die Gemeinde, so heißt es, ohne Unterlass für ihn gebetet hat. Deshalb geschehen die großen Wunder im Reich Gottes. Deshalb passiert Erweckung. Weil Menschen da sind, die die Kernarbeit des Reiches Gottes tun, dass sie die Netze flicken, dass sie dafür sorgen, dass das Fischfanggerät, das Menschenfischfanggerät in Ordnung ist, weil sie beten. Gebet, liebe Brüder und Schwestern, unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes. Gebet ist die Arbeit des Reiches Gottes. Und das ist das, was mich am allermeisten an dieser Geschichte getroffen hat. Dass der Herr mir da deutlich gesagt hat, du bist ein lausiger Beter, Olaf Latzel. Du bist ein lausiger Beter. Das habe ich so verstanden. Und dass ich stärker in den Gebetsdienst eintreten muss. Aber weil ich weiß, dass ich so lausig bin und hier in dieser Gemeinschaft als lausiger Beter stehe, da kann ich euch nur umso mehr bitten, dass ihr die Hände faltet. Für den Dienst in dieser Gemeinde, für den Dienst eures Pastors, für den Dienst der Erweckung hier in Bremen, dass ihr betet. Aber auch für die Dienste, die ihr tut, wenn ihr Menschen ansprecht. Wenn ihr hingeht und vom Gartenzaun zu Gartenzaun euren Nachbarn auf Jesus anspricht, ohne dass ihr vorher intensiv in der Gebetsarbeit gewesen seid, dann kann Gott trotzdem das Wunder schenken, dass es gelingt. Aber das ist wie Fischfang, wo die Netze sehr löchrig sind. Aber wenn ihr ein Jahr lang für so ein besonderes Gespräch gebetet habt, dass ihr jeden Tag auf die Knie gegangen seid und sagt, Herr, diesen Menschen stelle ich vor deinen Thron und ich bitte dich, dass du ihn erreichst, wenn ich das nächste Mal mit ihm spreche. Glaub mir, da ist eine ganz andere Vollmacht. Da ist auch noch nicht mit gesagt, dass es gelingt. Das ist beim Fischfang so. Aber dann ist das Netz gespannt. Und das ist das, was Gebet tut. Und wir haben zu wenig Gebet in unserem Vaterland. Ich weiß das von früheren Zeiten. Ich weiß das, da wo ich herkomme, im Siegerland, das ist eine tolle Gebetsgegend gewesen. Aber diese ganzen alten Geschwister, die das als Aufgabe hatten, die nicht nur mal 10 Minuten am Tag, die Stunden, die ganze Nächte durchgebetet haben, ohne dass es einer mitgekriegt hat. Die Leute sind vielmals gestorben. Und das ist etwas heute, was auch in unseren christlichen Gemeinden nicht mehr so die Verbreitung hat, wie es sein müsste. Dass wir treue Beter haben, die wirklich im Hintergrund die Kernarbeit macht und das Netz des Reiches Gottes flicken, nämlich dass sie beten. Und weil wir da so schlecht aufgestellt sind, das ist meine tiefe, feste Überzeugung, deshalb passiert in Deutschland so wenig. Wir brauchen es einfach, dass Menschen hingehen im Reich Gottes, Brüder und Schwestern, und dass sie beten. Wir haben die dollsten Schiffe. Wir haben die dollsten Schiffe hier in Deutschland. Nicht? Wir haben Kirchen in jedem Dorf, in jeder Gegend, Gemeindehäuser noch und nöcher. Katholische, evangelische Kirche hat annähernd 900.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Da musst du dich doch fragen, da muss doch irgendwas passieren. Aber es passiert nichts. Wir haben nur über dem Wasser, da sind wir gut aufgestellt. Unter dem Wasser unsere Netze. Die sind löchrig bis dort hinaus. Und deshalb fangen wir keine Fische mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich die Hände falten und beten. Nochmal, Gebet unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes. Gebet ist die Arbeit im Reich Gottes. Und nicht nur für den Pastor, nicht nur für die Kirchvorsteher. Das ist die Aufgabe für jeden Jünger und jede Jüngerin Jesu. Jünger Jesu flicken die Netze. Und das symbolische Flicken im Reich Gottes, es sind eben die gefalteten Hände, dass Menschen zu Jesus kommen können. Die Netze der Jünger Jesu werfen die Netze aus, Jünger Jesu verlassen die Netze und Jünger Jesu flicken die Netze. Ich wünsche dir für dein Leben, dass du das, was du gehört und verstanden hast für dich, dass du das nicht nur gehört hast, sondern dass du das auch umsetzt. Sei es, dass du neu ein Netz auswerfen sollst, sei es, dass du irgendein Netz zu verlassen hast, oder dass du neu gerufen bist, Netze zu flicken. Sei nicht nur Hörer des Wortes Gottes, sondern auch dessen Täter. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.